Die Volksbank Bremerhaven-Cuxland, das Autohaus Liebtrau und Sohn sowie die Gemeinde Lockstedt präsentieren bei uns in Lockstedt. Die Podcast-Lokalradio-Show mit Lars Kors. Moin zusammen, ich hoffe 2023 lässt sich für alle, die jetzt dabei sind, gut angehen. Willkommen zur 15. Ausgabe unserer Podcast-Lokalradio-Show, der ersten im neuen Jahr. Und darum geht's in dieser Folge. Die Lust an Büchern und dem Zuhören und Mitdenken fördern. Ziele, die sich die Kita Hummelhus in Nesse gesetzt hat. Die ist nämlich ein Bücherkindergarten, diese Kindertagesstätte, und Iris Bode die Leiterin.
Wir machen aber ganz oft in der Woche so Sachen mit Kamishi Bai, dieses Erzähltheater. Das ist so, dass die Kolleginnen das immer so in die Projekte mit einbinden. Und da wird ganz oft Kamishi Bai gemacht.
Wie das funktioniert und warum das so spannend ist, wir werden es erfahren. Außerdem, bevor Uwe Stockmeier Schulleiter des Lockstedter Gymnasiums wurde, hat er große Gymnasien mit zum Teil über 1000 Schülern geleitet. Sein erster Eindruck 2016 vom Gymnasium Lockstedt.
Die Schule war dann wirklich recht klein, mit 350 Schülern rund. Und das gefiel mir sehr gut. Ich bin dann noch im Vorfeld der Bewerbung auch mal durch den Ort gegangen. Auch das gefiel mir ganz gut, das passte alles. Meine Frau hatte zu dem Zeitpunkt schon eine Stelle in Bremerhaven als Grundschullehrerin, passte auch.
Mit anderen Worten, alles nahezu perfekt. Welche Ideen Uwe Stockmeier für sein Gymnasium Lockstedt hat und umsetzen möchte, das wird er in dieser Podcast-Folge verraten. Philipp Klim, der ist auch mit von der Partie in dieser Ausgabe als Vertreter des Lockstedter Schulvereins.
Der Schulverein Lockstedt kümmert sich um alle Schulen, also das heißt alle Grundschulen in der Gemeinde Lockstedt und auch die Haupt- und Realschulen und das Gymnasium. Wir haben ja bis zur 10. Klasse alle Schulformen hier in Lockstedt ansässig.
Ohne das Engagement des Lockstedter Schulvereins würde es viele Angebote so nicht geben. Auch darüber sprechen wir. Genauso mit Frank Koschuth aus dem Vorstand der Volksbank Bremerhaven-Cuxland. Die Bank wird in diesem Jahr mit der Zevener Volksbank zusammengehen. Und wir lassen uns mal von Frank Koschuth erklären, wie die ersten Anbahnungsgespräche so abliefen.
Das läuft im Grunde genommen ab wie im Privatleben. Man muss den einen mal fragen, ob er Lust und Zeit hat, über eine Sache nachzudenken. Und dann fängt die eine Seite an und überlegt oder ergreift den Gedanken, wie wäre es eigentlich, wenn wir mal darüber nachdenken, enger miteinander zusammenzuarbeiten. Wir verstehen uns ja ganz gut, wir arbeiten auf vielen Ebenen schon gut zusammen. Und dann lässt die eine Seite das kurz sacken und überlegt sich, oh, die Idee finde ich ganz gut, lass uns mal den nächsten Schritt machen. Und genauso war das hier auch mit den beiden Häusern.
Aber warum wurde diese anstehende Fusion notwendig? Frank Koschuth und Uwe Kautes, Vorstand der Volksbank Bremerhaven-Cuxland, werden es uns verraten. Im 11. Jahr bietet Anja Meester für den TV Lockstedt Judo an. Da geht's hoch her in der Halle. Ich vermute, ähnlich wie beim Karate, mit Schlägen und Tritten.
Weniger. Wir beim Judo, wir schlagen ab. Das heißt, wir werden geworfen und in dem Moment, wenn wir auf der Matte abkommen, dann schlagen wir mit der flachen Hand auf die Matte, um einfach die Energie, die durch den Wurf entstanden ist, um die in die Matte abzuleiten, damit die nicht in der Wirbelsäule landet.
So funktioniert's. Anja Meester wird uns darüber aufklären, warum Judo der ideale Sport für den kompletten Körper sein kann. René Badenhoop und René Raden sind die neuen Chefs des Autohauses Liebtrau in Bexhövede. Eine wohlüberlegte Entscheidung, René Raden.
Ich habe gesagt, ich könnte es mir definitiv vorstellen, nur ich habe auch Familie, habe zwei Kinder und habe gesagt, ich möchte es, wenn, dann nur zu zweit machen. Und da Herr Badenhoop den gleichen Wunsch verfolgte, irgendwann mal selbstständig zu sein, haben wir uns da ja, viele Abende zusammengesetzt, getroffen, Sachen besprochen, ob alleine oder zu zweit und wie das alles funktioniert. Und da haben wir uns dann letztendlich entschlossen, dass wir es gemeinsam machen. Diese große Aufgabe dann halt wirklich nur zu zweit zu stemmen ist.
Ja, die beiden haben eine Menge vor und viele Ideen. Über einige werden wir sprechen. Und Matthias Hillmann, Jugendpfleger in der Gemeinde Lockstedt, informiert über das Jugendforum.
Die Jugendlichen, die bei uns mitmachen, erkennen, dass sie an etwas mitwirken können und etwas gestalten können. Und das gibt erstmal den Einzelnen viel. Und die Art, wie wir das machen, ja, führt auch dazu, dass es sowas wie ein Gruppengefühl gibt, aus dem heraus etwas entstehen kann.
Los geht's. Das Das Jahr 2023 nimmt bereits so langsam Fahrt auf. Hier im Rathaus der Gemeinde Lockstedt ist es aber noch relativ ruhig. Aus Sicht von Lockstedts Bürgermeister Detlef Wellbrock aber nichts Ungewöhnliches.
Nichts Ungewöhnliches. Alle Jahre wieder, könnte man auch im Januar sagen. Wir haben den Start mit verschiedenen Empfängen, um sich ein gutes und frohes neues Jahr zu wünschen. Wir haben aber auch schon eine diverse Sitzungen im Bereich zum Beispiel der Jahreshauptversammlung vieler Vereine, der Feuerwehren. Das, was dann so langsam wieder, sag ich mal, den Betrieb fürs neue Jahr aufnehmen lässt. Politische Sitzungen sind noch nicht so viele. Die beginnen im Wesentlichen dann wieder ab Februar. Aber es ist insofern auch mal ganz schön, dann die Dinge, die jetzt für 2023 anstehen, vorzubereiten und in der Weise auch aufarbeiten zu können.
Was muss denn jetzt zunächst einmal, jetzt Anfang des Jahres, angegangen werden? Welche Projekte stehen sofort an?
Sofort anstehen sind natürlich die Dinge, die wir aus den in 2022 begonnenen Maßnahmen jetzt auch weiterführen müssen. Das heißt, diverse zum Beispiel Ausschreibungen für Baumaßnahmen, die weitergeführt oder jetzt gestartet werden, müssen demnächst, wie unsere zum Beispiel Feuerwehrhäuser, Kindergärten, die wir in Dedesdorf auf dem Plan haben und in Donnern und Lockstedt die Feuerwehrhäuser, sodass wir da jetzt auch, sag ich mal, in die Gänge kommen, um diese Maßnahmen dann auch zu starten.
Vielen Dank, Detlef Wellbrock. Als wir im letzten Jahr hier in der Podcast-Lokalradio-Show bei uns in Lockstedt die Kita Hummelhus in Nesse vorstellten, da erzählte uns Iris Bode, das ist die Leiterin dieser Kindertagesstätte in der Lindenstraße 27, gleich mehrere spannende Dinge. Die Kita Hummelhus orientiert sich nämlich in ihrer pädagogischen Ausrichtung an der italienischen Reformpädagogin Maria Montessori. Deren Leitgedanke war ja stets, nicht Kinder zu formen, sondern zu erlauben, sich zu entwickeln und zu offenbaren. Wie das gelingen kann, gerade hier in Nesse, das lässt sich in Folge 12 unserer Podcast-Reihe nochmals wunderbar nachhören. Der zweite Punkt war, in der Kita Hummelhus spielen Bücher eine ganz zentrale Rolle und das nun schon seit 13 Jahren. Damals ging es um die Frage:
Ein Kindergarten könnte Bücherkindergarten werden, habt ihr nicht Lust? Wir hatten Lust und seitdem sind wir Bücherkindergarten.
Iris Bode bringt es auf den Punkt. Bücherkindergarten bedeutet?
Ja, also das ist so, dass wir uns schon verpflichten, mit Büchern zu arbeiten. Wir bekommen natürlich auch jede Menge dafür, aber dieses Vorlesen, das ist eine Vorgabe, also wir müssen damit arbeiten. Wir sind da so reingewachsen auch mit, weil uns Bücher eben interessieren. Und ich habe ein ganz tolles Team, die das eigentlich auch mittragen. Also man sieht immer jemanden mit einem Buch laufen.
Naja, nur mit Büchern rumzulaufen, damit ist das natürlich nicht getan. Das Vorlesen ist das A und O, beziehungsweise das Erzählen einer Geschichte gemeinsam mit den Kindern. Ein Beispiel. Es war einmal ein Esel, der war sehr eigen, wenn es um das Essen ging. Naja, man könnte auch sagen, der war durchaus krüsch. Denn immer wieder sagte er:
Bäh, Orangen, viel zu spritzig. Pfui, Melonenkerne, auch nicht witzig. Brokkoli krieg ich nicht rein. Igitt, Äpfel müssen auch nicht sein. Doch Karotten?
Das sind Karotten.
Der Hit. Alles andere hat er probiert, aber mag er nicht. Geht's euch auch so? Gibt's da Sachen, die ihr nicht mögt?
Ich mag Äpfel und Bananen.
Und was magst du nicht?
Wassermelonen und Brokkoli und Karotten und Pflaumen und Orangen.
Die magst du nicht so gerne.
Wie sieht's denn aus mit Pilzen?
Nein! Doch, ich mag Pilze.
Wie sieht's aus? Wir sind ja hier in der Nähe von Bremerhaven. Und Bremerhaven ist ja so die Stadt, wo es auch um ganz viel Fisch geht. Mögt ihr denn auch Fisch?
Nein. Ich mag keine echten Fische, die im Wasser leben.
Keine echten Fische, die im Wasser leben? Nun, wenn es schon etwas vom Fisch zum Essen geben soll, dann besteht bei den Kindern in der Kita Hummelhus zumindest hier Einigkeit.
Fischstäbchen.
Mögt ihr die?
Ja, ich mag die auch.
Was sollte er denn jetzt machen? Der Esel.
Graues Essen.
Was graues Essen? Oh, müssen wir mal überlegen. Gibt es was grau ist?
Bäume. Bäume.
Bäume, aber ein Esel ist ja keine Bäume, oder?
Ja. Nur Elefanten essen einen ganzen Baum.
Meinst du, die essen einen ganzen Baum? Also da müssen wir vielleicht mal gucken, ob wir ein Buch haben, wo...
Bibers essen ganzen, knabbern immer Bäume ab.
Ja, Biber knabbern Bäume, hast
aber
du recht.
Aber Elefanten, die... Äste von Bäumen.
Genau, ich glaube, wir gucken mal, ob wir ein Buch haben, wo das drin ist, was Elefanten essen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Iris Bode, die Kinder oder jemand aus dem Team ein Buch über einen Elefanten findet, ist hier in der Kita Hummelhus sehr groß. Denn in jedem Raum ist ein Bücherregal zu finden. Damit es für die Kinder nicht langweilig wird, werden die Regale Woche für Woche anders bestückt. Wann vorgelesen wird, entscheiden die Kinder. Jedoch bleibt es nicht beim Vorlesen. Ziel ist es, die Lust und den Spaß am Mitdenken und Erzählen zu wecken, erklärt Iris Bode.
Wir machen aber ganz oft in der Woche so Sachen mit Kamishibai, dieses Erzähltheater. Das ist so, dass die Kolleginnen das immer so in die Projekte mit einbinden. Und da wird ganz oft Kamishibai gemacht.
Und so funktioniert ein Kamishibai.
Man hat eine Geschichte auf Bildkarten und derjenige, der an diesem Kamishibai steht und diese Bilder nacheinander rauszieht, damit die Kinder mal ein anderes Bild sehen, hat einen ganz kleinen Text auf der Rückseite, den er entweder vorlesen kann oder aber, das machen wir hier meistens, wir erzählen frei. Das bedeutet natürlich, dass jeder Kollege, der sich sowas raussucht, die Geschichten auch kennen muss, um dann mit den Kindern halt diese Geschichte zu erzählen oder auch die Kinder selber erzählen zu lassen. Also dieses Animieren, auch bei Büchern, das ist total wichtig, weil das ist Sprachförderung.
Häufig sind die Kinder so begeistert von einzelnen Büchern, dass der Wunsch groß ist, dieses Buch oder jenes mit nach Hause nehmen zu dürfen. Kein Problem, sagt Iris Bode.
Bei uns können die Kinder ja auch Bücher ausleihen einmal die Woche. Es ist so, dass wir schon sagen, sie sollten die innerhalb einer Woche wiederbringen. Aber wenn einer jetzt das Buch 4 Wochen behalten möchte, dann behält das auch 4 Wochen. Das sind halt Rituale bei manchen Kindern. Immer die gleichen Geschichten wieder. Ich weiß auch, dass Eltern ganz oft sagen, oh, es ist immer die gleiche Geschichte. Aber ja, Kinder mögen Rituale. Sie wollen immer die gleichen Geschichten. Sie möchten natürlich auch immer mal Abwechslung, aber kehren meistens zu ihren Lieblingsgeschichten zurück.
Dass die Kinder der Kita Hummelhus nach Herzenslust in Büchern blättern und diese auch mitnehmen können, ist Teil des Konzeptes.
Wir haben damals, als wir anfingen, so langsam eine Bücherei aufgebaut. Die ist natürlich angewachsen, ganz immens. Und für uns ist im Haus hier dieses mit den Büchern total wichtig. Uns ist es wichtig. Und darum haben wir diese Bücherei ins Leben gerufen und haben gesagt, also alle Kinder sollen was davon haben und auch zu Hause. Dann kann man auch zu Hause mal die Lieblingsgeschichte mitnehmen und Mama oder Papa können sie vorlesen.
Und wie sieht's mit eigenen Büchern aus?
Ja, das ist hier bei uns erlaubt. Bücher und CDs dürfen die Kinder jeden Tag mitbringen. Auch da gelten Regeln. Wenn so ein Buch mitgebracht wird, bedeutet das, dass sie es in der Leseecke anschauen und es dürfen auch andere Kinder mal gucken, aber man muss mit einem Buch eben pfleglich umgehen. Bei einer CD ist es so, dass wir die dann in einem separaten Raum anmachen und dann eine Kindergruppe kann sich dann da hinsetzen und kann sich die CD anhören.
Die Kindertagesstätte Hummelhus in Nesse ist eben schon etwas ganz Besonderes, was Iris Bode als Leiterin mit Stolz und sehr viel Freude erfüllt.
Wir bekommen einen Buchautoren oder ein Theaterstück im Jahr für die Kinder. Das heißt, das ist umsonst. Auch dieser Autor, der zu uns kommt, kommt einen ganzen Tag, ist für alle Gruppen im Haus da. Oder aber wir fahren ins Figurentheater. Man hat das Programm erweitert. Wir können mit den Älteren jetzt auch in die Zooschule fahren. Wir können ins Auswandererhaus gehen. Das sind natürlich alles Möglichkeiten, die man so sonst nicht hätte. Das ist schon eine ganz tolle Sache. Ist so.
Um übers Jahr ein solches Programm den Kindern bieten zu können, müssen natürlich entsprechend Fördergelder fließen.
Und da kommt eben der Bödecker Kreis ins Spiel, der sagt, dieses alles möchte er fördern. Der Bödecker Kreis zahlt eine Menge, aber auch der Träger des Kindergartens muss einen Teil dazu zahlen, damit wir dann im Jahr wunderschöne neue Bücher haben, einen Buchautoren vor Ort und andere tolle Sachen machen können.
Der Träger ist in diesem Fall die Gemeinde Lockstedt und der von Iris Bode erwähnte Bödecker Kreis wiederum ist ein Verein, der in ganz Deutschland aktiv ist und der begleitet und unterstützt Einrichtungen wie die Kita Hummelhus dabei, unter anderem auch Autorenbegegnungen zu organisieren, macht sich stark, wenn es um die Leseerziehung geht. So ein Bücherkindergarten muss natürlich Auflagen erfüllen, um gefördert zu werden. Lesepaten sind dafür eine Voraussetzung, also Menschen, die gerne den Kindern etwas vorlesen. Daher,
falls Großeltern die Lust haben, bei uns mal Vorlesepate zu werden, dürfen sie sich gerne melden. Oder auch sonst jemand, der Lust hat, den Kindern mal am Vormittag was vorzulesen.
Iris Bode von der Kita Hummelhus in Esse freut sich über jeden, der oder die gerne Vorlesepate hier werden möchte. Und die Kinder, die freuen sich auch. Nach der Kindergartenzeit folgt ja bekanntlich die Grundschule. 4 Jahre später dann entscheidet es sich, ob es auf der Haupt- und Realschule oder dem Gymnasium weitergeht. Alle 3 Schulformen gibt es hier bei uns in der Gemeinde Lockstedt. Leiter des Gymnasiums ist Uwe Stockmeier, Jahrgang 1963, ein weit gereister Studiendirektor. Er managte schon die deutsche Schule im irischen Dublin mit rund 700 Schülern oder das Gymnasium an der Hamburger Straße in Bremen. Das war mit 1100 Schülern nochmals deutlich größer. Dann jedoch zog es Uwe Stockmeier zu uns, ins, im Vergleich zu Bremen, beschauliche Lockstedt. Die 16 Klassen unseres Gymnasiums besuchen deutlich weniger Schülerinnen und Schüler, etwas über 350 sind es. Daher, warum die Entscheidung, das große, altehrwürdige, rote Backsteingebäude an der Hamburger Straße in der Nähe des Weserstadions zu verlassen, um nach Lockstedt zu wechseln?
Weshalb ich mich gegen Bremen entschieden habe, war damals eine sehr starke Akzentuierung dahingehend, dass man in Bremen die Gymnasien abschaffen wollte. Dass man den Stellenwert der Gymnasien zurückfahren wollte. In Richtung IGS, Stadtteilschule, nannte sich das in Hamburg, also eine Schule für alle. Und ich halte das für eine grundsätzlich falsche Entwicklung.
Uwe Stockmeier ist ein klarer Verfechter der Schulform Gymnasium.
Weil das Gymnasium für seine Schülerinnen und Schüler einfach die optimalen Bildungsvoraussetzungen vorhält. Ich bin sehr für differenzierte Bildung, die muss aber nicht unbedingt in jedem Bereich völlig inkludiert sein. Wenn ein Schüler Schwierigkeiten hat in einem Bereich, in anderen Bereichen aber sehr gut ist, dann ist das Gymnasium die ideale Schule, sowohl die guten Bereiche zu stärken, als auch in den etwas schwächeren Bereichen diesen Schüler zu fördern, um eben dem Schüler die beste Möglichkeit zu bieten für den späteren Bildungsverlauf. Ich denke, dass einfach andere Schulformen wie Hauptschulen und Realschulen auch ihre Berechtigung haben, weil sie eben andere Fertigkeiten und Fähigkeiten beim Schüler stärker in den Vordergrund setzen als das intellektuelle Know-how, wie das beim Gymnasium eben im Vordergrund ist. Gymnasium ist immer noch eine Schulform, die natürlich auf ein Studium vorbereiten soll. Ich glaube, dass das auch von anderen Schulformen nicht so gut geleistet werden kann.
Natürlich ist Uwe Stockmeier wichtig, dass der Lernstoff so lebensnah wie möglich vermittelt werden sollte. Und die aktuellen Geschehnisse in Europa gingen an den Schülern des Lockstedter Gymnasiums und am Unterricht auch nicht vorbei.
Das Thema Ukraine ist sicher keines, was normalerweise im Lehrplan vorgesehen ist. Das Thema Inflation schon. Das wird auch theoretisiert im Fachunterricht Politik und Wirtschaft. In den Klassen 9 und 10 kommt immer wieder das Thema Inflation vor. Es ist natürlich spannender für die Schüler, wenn eine Situation wie die jetzige da ist, wo die Inflation tatsächlich gegeben ist, als wenn man da wie bis vor einem Jahr noch theoretisch drüber gesprochen hat. Das Thema kommt natürlich vor und wir versuchen es möglichst an der Lebensrealität der Schüler festzumachen. Ob das nun ist, dass die Eistüte mit 2 Kugeln mittlerweile 40 Cent teurer ist als noch vor einem Jahr oder ob das die Tankstellen sind, die jeder Schüler sieht, wenn er mit dem Moped kommt, muss er mehr bezahlen. Also wir versuchen es also greifbar zu machen, das Thema. Das Thema Ukraine, das ist eben sehr weit weg gewesen, aber wir haben beispielsweise an unserer Schule zwischenzeitlich 4 Schüler gehabt. Jetzt sind es nur noch 2, weil 2 einfach weitergezogen sind. Dadurch kam die Ukraine ganz nah in die Schule auf einmal. Wir haben mit den ukrainischen Schülern schon versucht, neben allem Integrativen auch das Thema zu forcieren, dahingehend, dass für unsere Schüler das nachvollziehbar ist. Ist natürlich immer so ein Problem mit der ukrainischen Sprache. Die ukrainischen Schüler sprechen wenig Englisch, und so gut wie gar kein Deutsch. Und deshalb brauchten wir von unseren, ich sage jetzt mal russischstämmigen Schülerinnen und Schülern, quasi Übersetzer. Die fühlten sich dann auch entsprechend gewertschätzt. Wertschätzung ist auch wieder so etwas, was eine Kompetenz ist. Also wir arbeiten da auf ganzer Linie und versuchen den Schülern schon das Tagesgeschehen nahezubringen.
Seit 2016 ist Uwe Stockmeier Chef im Ring des Lockstädter Gymnasiums. Als er kam, existierte die Schule bereits 39 Jahre. Mit Abschluss der 10. Klasse ist jedoch für jede Schülerin, jeden Schüler, zumindest hier in Lockstedt, Feierabend. Wer das Abi machen möchte, muss in die Oberstufe aufs Gymnasium Wesermünde in Bremerhaven wechseln. Die Besonderheit, diese Schule ist nämlich das niedersächsische Gymnasium in Bremerhaven. Aber vielleicht ist es ja auch das Ziel von Uwe Stockmeier in seiner Zeit als Schulleiter des Lockstedter Gymnasiums, hier auch noch eine Oberstufe einzurichten.
Ich sage grundsätzlich nicht, dass das keine Option ist. Ich muss allerdings da ein bisschen doch der Realität Tribut zollen. Ein Abitur ist nur dann für die Schülerinnen und Schüler gut, wenn sie genug Wahlmöglichkeiten haben. Wahlmöglichkeiten gibt es nur ab einer gewissen Größe. Es gibt nun im Landkreis Cuxhaven 2-3 Schulen, die haben 600 Schüler und bieten das Abitur an, haben aber im Prinzip nur die 3 Standardprofile, also haben Wahlmöglichkeiten zwischen den Leistungskursen Deutsch, Englisch, Mathe, Bio und Geschichte. Also so ein 0815-Programm. Aber es gibt eben kein echtes Wahlangebot. Und wir sind einfach zu klein. Und ich finde die Konstruktion, die der Landkreis da getroffen hat, in diesem Bereich ganz gut, dass wir mit dem Gymnasium Langen zusammen und dem Gymnasium Wesermünde am Gymnasium Wesermünde eine gemeinsame Oberstufe haben.
Ende der 70er Jahre, da galt das Gymnasium Lockstedt noch als Außenstelle des Gymnasiums Wesermünde. Außenstelle! Naja, die Zeiten sind längst Geschichte.
Wir wollen selbstständig sein, wir haben ein eigenes Profil. Ich arbeite sehr gern mit Frau Becker, das ist die Schulleiterin in Wesermünde, zusammen. Aber wir arbeiten zusammen und ich denke nicht, dass Frau Becker uns als ihren Appendix empfindet. Und wir tun das erst recht nicht. Wir sind schon sehr selbstständig, wir sind auch selbstbewusst, wir sind auch gut. Und wir halten auch Angebote vor, die an den anderen Schulen eben nicht gegeben sind. Ich sage jetzt nur Erste-Hilfe AG, Segel-AG, also in dem Bereich sind wir relativ wief. Wir haben eine ganze Menge im Bereich Prävention, also Verkehrserziehungsangebote, Suchterziehungsangebote, die an anderen Schulen auch in deutlich kleinerem Umfang laufen. Und wir haben da schon ein eigenes Profil gewonnen, denke ich, in der letzten Zeit.
Zum eigenen Profil zählt natürlich auch Schulkleidung.
Das Thema wird im Übrigen von der Schülerschaft immer aufgeworfen. Die Schülervertretung kommt auf mich zu und sagt, Herr Stockmeier, wie ist es denn? Und wir haben uns dahingehend geeinigt, dass wir schon Kleidung mit Schullogo bestellen, auf Wunsch der Schüler. Also wir fragen dann ab, wer hat Interesse daran, beispielsweise ein Hoodie oder ein Sweater oder sowas mit Gymnasium Lockstedt-Logo zu tragen. Und da gibt es erstaunlich viele, die das machen. Ich würde mal sagen, es ist ein Drittel bis die Hälfte der Schülerschaft, die das machen. Und das wird dann gedruckt, bestellt und geliefert. Viele tragen das dann, auch Lehrer im Übrigen, die tragen das ganz gerne, ja, weil es einfach bequem ist und weil es schon auch symbolisiert, wir gehören dazu. Ich habe auch so einen Hoodie, nur leider ist es so, dass mein Körpervolumen diesen Hoodie im Moment ein bisschen sprengt. Also ich müsste ein bisschen abspecken, damit er wieder passt.
Wer auf der Homepage des Gymnasiums Lockstedt surft und sich dort mal den Lebenslauf von Uwe Stockmeier genauer durchliest, könnte auf die Idee kommen, dass dieser Mann beruflich hier noch nicht am Ende seiner Karriere ist. Oder ist denn Lockstedt inzwischen so richtig angekommen?
Ich habe das Gefühl jedenfalls. Also ich würde nie, nie sagen, wenn man mir jetzt sagt, okay, Herr Stockmeier, wir haben da die Leitung der deutschen Schule in London. Haben Sie Interesse? Dann würde ich natürlich nicht Nein sagen. Aber im Moment stellt sich diese Frage nicht. Ich habe Familie und ich möchte meine Töchter wenigstens bis zum Abitur noch aufwachsen sehen. Die jüngste ist 11. Also das dauert noch ein paar Jahre, bis sie da ist. Und dann stellt sich die Frage altersmäßig irgendwann auch nicht mehr. Ich denke mal, so fürchterlich viel wird sich an meiner lokalen Zugehörigkeit nicht mehr ändern.
Abgesehen mal davon, Zukunftspläne und Ideen für das Gymnasium Lockstedt hat Uwe Stockmeier noch jede Menge.
Ein Akzent, der mir sehr am Herzen liegt, an dem ich auch arbeite, auch durch Einstellung von neuen Lehrkräften, ist der Akzent der musischen Bildung, die meines Erachtens am Gymnasium noch immer ein bisschen zu kurz kommt, obwohl wir gute Leute haben. Wir haben nicht genug. Ich arbeite gerade mit zwei neuen Kollegen daran, einen Chor zu formieren, den wir hoffentlich im kommenden Schuljahr ins Leben rufen. Das ist natürlich ein Prozess. Wir müssen erstmal natürlich Interesse schaffen dafür. Wir müssen Interessenten finden, die sich dann auch bereit finden, sich auf sowas wie Chorgesang einzulassen. Im musischen Bereich habe ich mit Herrn Ott, dem früheren Leiter der Musikschule, gut zusammengearbeitet. Zu dem jetzigen Leiter habe ich leider noch nicht so viel Kontakt. Das kommt aber vielleicht auch. Also da wäre ein Bereich, wo ich unsere Schule noch besser aufstellen möchte. Natürlich die üblichen Bereiche, da sage ich nichts Besonderes. Digitalisierung ist ein Punkt, wo wir ran müssen. Hybridunterricht, also Unterricht mit digitalen Medien, aber auch gleichzeitig mit herkömmlichen Medien. Ich glaube nicht, sage ich ganz bewusst, dass das Buch letztendlich längerfristig in Schule abgeschafft werden kann. Aber da müssen wir ran. Wo wir auch noch dran arbeiten sollten wieder, ist die Internationalisierung der Schule. Da haben wir in den letzten 5 Jahren schon ziemlich große Schritte unternommen. Wir sind seit kurz nach meiner Ankunft Erasmus-Schule. Das heißt, wir haben mit Partnern aus der Europäischen Union, aber auch darüber hinaus, Projekte gemeinsam gemacht. Und das läuft gut, da wollen wir auch weiter dranbleiben. Nun ist gerade unsere verantwortliche Erasmus-Dame in Mutterschutz, sodass wir ein Jahr Pause haben, aber danach machen wir da ganz eifrig weiter.
Viele Ideen für seine Schule, nämlich die Haupt- und Realschule Lockstedt, hat auch Richard Schulze. Mit ihm und über seine Ideen schnacken wir in der nächsten Ausgabe unseres Podcasts bei uns in Lockstedt. Das Lockstedter Gymnasium wird durch den Schulverein mit unterstützt. Die Haupt- und Realschule in Lockstedt übrigens ebenso. Genau wie die Grundschulen in Bexhövede, Lockstedt und Stotel. Das Besondere? Ein Schulverein für alle Schulen in der Gemeinde.
Das Konzept finde ich aber ganz gut. Wenn man jetzt nur für eine Grundschule zuständig wäre, müsste man ja, wenn man die Eltern gewonnen hat, hätte man diese nach 4 Jahren meist wieder verloren. Also auch bei uns ist es so, nach der 10. Klasse, wenn die Schüler entweder in die Berufsausbildung gehen oder nach Bremerhaven, wird oft die Mitgliedschaft im Schulverein leider gekündigt, verständlicherweise aber natürlich. Und wenn ich jetzt nur eine Grundschule betreuen würde, müsste ich ja nach 4 Jahren immer neue Mitglieder suchen. Und das macht es für uns einfacher. Und wir versuchen natürlich auch immer, alle Schulen gleichberechtigt zu bedienen, sag ich mal, mit den Fördermitteln, die da zur Verfügung stehen.
So beschreibt Philipp Klim den Schulverein. Gemeinsam mit 8 anderen Vertretern bildet der Lockstedter Hausarzt den Vorstand des Schulvereins Lockstedt. Die Mitglieder des Schulvereins sind übrigens nicht nur Eltern, sondern ebenso ehemalige Schüler oder auch Lehrer.
Wir schaffen es immer so, um die 320 zu halten. Das finde ich schon eine ganz schöne Menge, wenn man betrachtet, dass doch jedes Jahr Schüler gehen und dann die Mitgliedschaften selbstverständlich gekündigt werden können und dürfen. Wir sind aber immer froh, wenn auch Eltern bleiben und den Schulverein und die Arbeit unterstützen.
Wie zum Beispiel durch ihren Mitgliedsbeitrag in Höhe von mindestens 15 Euro jährlich oder eine Spende. Den Schulverein Lockstedt gibt es seit 1973. Er ist nach wie vor ganz wichtig.
Weil man direkt seinen Kindern, seinen Schülern, den Mitgliedern der Gemeinde Lockstedt unterstützend unter die Arme greift und viele, viele Projekte gemacht werden konnten, die ohne den Schulverein nicht möglich wären.
Beispiele dafür gibt es viele.
Wir haben viele Projekte im Rahmen der AGs, die Theater-AGs, Englisch-AGs, Präventionsarbeit über den Smiley e.V., der hier regelmäßig nach Lockstedt kommt, unterstützt. Wir haben Projekte wie die Foto-AG, wie die Theater-AG mit Tontechnik unterstützt.
All das kostet natürlich viel Geld.
Es geht immer um Geld, ganz klar. Dafür nutzen wir die Fördervereinsbeiträge, dafür nutzen wir aber auch die Einnahmen aus dem Schulvereins, Kohlball, den wir über Jahre veranstaltet haben. Und immer wieder gab es auch größere Spenden von Lockstädter Firmen, die Weihnachtsgeld zum Beispiel gespendet haben, um es dann den Schülern hier zugutekommen zu lassen.
Wir müssen uns mal klar machen, insgesamt flossen über den Schulverein Lockstedt über 250.000 Euro in Schulprojekte. Das ist schon beeindruckend.
Der größte Erfolg ist, glaube ich, immer noch die Verlängerung der Schulbetreuung in den Grundschulen. Also vor allem der Grundschule Lockstedt, da haben wir damals vor 10 Jahren die Betreuung, die bis 12:30 ging, um eine Stunde verlängert, weil viele Mütter vor allem, die in Bremerhaven tätig sind, diese Zeit brauchten, um ihren Halbtagsjob vernünftig zu Ende bringen zu können und zu wissen, die Kinder sind versorgt, bis sie nach Hause kommen, nach Lockstedt kommen und dann sich um alles weitere kümmern konnten. Der Zuspruch ist anhaltend groß. Wir sind mit 10 Kindern gestartet und ich glaube, im Moment sind wir bei 50 Kindern allein in der Grundschule Lockstedt.
Für die 5 Schulen in der Gemeinde Lockstedt ist das Engagement des Schulvereins ein riesiger Schatz. Jedem bewusst ist das allerdings leider nicht, meint Philipp Klim aus dem Vorstand.
Wir würden uns wünschen, dass die Lehrerschaft intensiver kooperiert mit dem Schulverein. Also wir sehen das in Bereichen, wo aktive Lehrer sind, die Projekte uns vorstellen und Ideen haben, die umgesetzt werden können. Da macht es Spaß und da können wir zusammen gute Sachen organisieren. Also die Kunstlehrerin zum Beispiel am Gymnasium Lockstedt hat immer wieder gute Ideen gehabt, hat mit den Schülern Fotokurse gemacht und hat die Ergebnisse in den Praxen, in den allgemeinmedizinischen Praxen der Gemeinde ausstellen lassen, so dass also die Wirkung oder das, was die Schüler schaffen, auch bei der Bevölkerung in Lockstedt ankommt und gesehen wird.
Mehr über den Schulverein Lockstedt gibt es auf dessen Homepage zu sehen unter www.schulverein-lockstedt.de. Die meisten werden es bereits gehört haben, aus der Volksbank Bremerhaven-Cuxland wird in diesem Jahr die Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck. Die Volksbank Bremerhaven-Cuxland fusioniert nämlich mit der Zevener Volksbank im Kreis Rothenburg. Nur, was bedeutet denn das eigentlich für Volksbankkunden bei uns in der Gemeinde Lockstedt? Und vor allem, was macht diese Fusion überhaupt notwendig? Um diese Fragen zu klären, habe ich mich mit dem Vorstand der Volksbank Bremerhaven-Cuxland, Uwe Kordes und Frank Koschut, in der Zentrale in Beverstedt getroffen. Also jetzt mal wirklich Karten auf den Tisch, Frank Koschut. Wie steht's denn um die beiden Volksbanken?
Beide Häuser sind gesund und es bestand kein wirtschaftlicher Druck oder sonstiger Druck, etwas zu machen. Der Bankmarkt hat sich aber deutlich gewandelt in den letzten Jahren. Der Hauptgrund ist erstmal, muss man so sagen, in internen Bereichen zu sehen. Das Aufsichtsrecht ist stark verstärkt worden. Es nimmt immer mehr der Druck auf die Regulatorik zu. Die Banken unterstehen einer ganz strengen Aufsicht der Bundesbank, der BaFin und letztendlich auch den europäischen Behörden. Das erfordert viel Manpower, viel Zeit, viel Energie. Und da ist man als größeres Haus besser gewappnet. Das ist die eine Seite. Die andere Sache ist natürlich, dass man als größeres Haus eine andere Leistungsfähigkeit an den Start bringen kann. Und dann kommen jetzt endlich auch mal die Kunden ins Spiel. Insbesondere die Firmenkunden, die natürlich auch gewachsen sind im Laufe der Zeit, mit uns gewachsen sind, größer geworden sind. Die Anforderungen sind größer geworden. Und das kann man als größeres Haus dann diesen Anforderungen auch besser gerecht werden. Das sind so die beiden Hauptkernpunkte erstmal. Arbeitgeberattraktivität gehört auch dazu. Als größeres Haus gibt es bessere Möglichkeiten, Karrierechancen zu bieten, Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu bieten, solche Geschichten. Also das sind so die 3 Kernpunkte, die erstmal ja, 3 wesentliche Merkmale sind, warum fusioniert man eigentlich.
Herr Kordes, aber warum denn Zeven? Zeven ist doch nun nicht die unmittelbare Nachbarschaft zu Beverstedt beispielsweise.
Ja, am Ende warum Zeven?
Da fahren Sie doch mindestens eine Dreiviertelstunde hin.
Genau, von Beverstedt aus bin ich genau 3 Viertelstunden unterwegs. Aber die Entfernung spielt in der heutigen Situation, vor dem Hintergrund auch der Erfahrung, die man aus Corona gemacht hat, nicht zwingend eine Rolle. Viel entscheidender ist, neben natürlich gesunden wirtschaftlichen Verhältnissen des Partners, die Voraussetzung ist gegeben, dass es darüber hinaus auch zwischenmenschlich passt, auch von der Philosophie, von der grundsätzlichen Ausrichtung. Und da haben wir in den letzten Jahren aufgrund der Kenntnisse, der Zusammenarbeit mit den Kollegen in Zeven sehr positive Erfahrungen gemacht, dass die grundsätzliche Aushechtung eine hohe Deckungsgleichheit aufweist. Und das sind ideale Voraussetzungen, konkret eben diesen Weg gemeinsam zu gehen. Und unabhängig davon, dass wir sagen, wir mit den anderen Banken, in der Volksbank und Raiffeisenbank in der Nähe, verstehen wir uns nicht, das ist nicht der Fall. Aber diese Intensität in der bisherigen Zusammenarbeit, diese gleiche Aushechtung, gab es halt mit dem Partner in Zeven. Und deswegen ist letztendlich irgendwo aus rein sachlichen Gründen dann eben die Entscheidung für Zeven gefallen. Und da spielt am Ende die Entfernung nur noch eine untergeordnete Rolle.
Nun kann ich mir ja vorstellen, Herr Koschut, dass die Volksbank Bremerhaven-Cuxland dennoch der Bestimmer dabei ist. Sie sind die größere Bank. Sie haben eine Bilanzsumme, die ist doppelt so hoch. Sie haben wesentlich mehr Mitarbeiter. Das Filialnetz ist größer. Dann kommen die Zevener und pütschern da mit 5 Filialen rum. Die Fäden laufen doch hier zusammen.
Ja, Sie haben das sehr plakativ ausgedrückt. Den Eindruck könnte man bekommen. Juristisch ist es so in der Tat, dass unsere Volksbank Bremerhaven-Cuxland in diesem Fusionsprozess die übernehmende Bank sein wird. Der juristische Sitz der Bank wird auch in Beverstedt sein. Insofern ist es in der Tat so, dass dann die Volksbank in Zeven aufgeht, dann in der neuen Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck und wir eben die übernehmende Bank sind. Der andere Rahmen ist, dass wir auf Augenhöhe hier fusionieren. Und das ist keine Plattitüde oder eine Phrase, das ist in der Tat so. Wir haben ein Fusionsprojekt aufgelegt, darin sind rund 70 Mitarbeiter beteiligt. Und aus beiden Häusern sind paritätische Besetzungen vorgenommen worden, weil wir den Leitspruch hier ausgerufen haben, aus beiden Welten das Beste zu nehmen. Die Zevener sind gut aufgestellt, wir sind gut aufgestellt, aber in beiden Häusern gibt es unterschiedliche Prozesse und wir sind jetzt dabei, die Prozesse zu sichten und das jeweils Beste fürs neue Haus zu übernehmen. Also es ist hier eindeutig auf Augenhöhe.
Die Sorge eines jeden Betriebsrats bei einer Fusion ist doch, dass Arbeitsplätze verloren gehen, dass die Unsicherheit plötzlich da ist in einem Betrieb, auch wenn er gut aufgestellt ist. Aber gerade wenn zwei gut aufgestellte Häuser zusammengehen, ist das so einfach machbar? Müssen jetzt Menschen um ihren Job fürchten hier?
Ein klares Nein, klare Aussage, jeder Mitarbeiter wird gebraucht und dazu stehen wir.
Nun wollen wir mal die Vorfreude wecken bei den Kunden der Volksbank Bremerhaven-Cuxland. Die sind ja immer sehr darauf bedacht, jeder einzelne Kunde, Herr Koschut, dass man die bekannten Gesichter in der Filiale auch nach wie vor hat, dass man die Ansprechpartner nicht verliert. Das zeichnet ja letztlich auch diese Volksbank auch aus, dass es immer diesen persönlichen Draht gibt. Es gibt nicht irgendein Callcenter, das in Leipzig angesiedelt ist, sondern hier laufen die Fäden zusammen. Wie kann das gewährleistet werden bei einer Fusion? Bleibt das so?
Das wird so bleiben. Beide Häuser haben in ihrer Vergangenheit ihre Hausaufgaben gemacht. Insbesondere für unser Haus gesprochen, da werden sich einige Hörer sicherlich daran erinnern, wir haben in den vergangenen Jahren viel an unserem Geschäftsstellennetz gemacht, um es auf den Punkt zu bringen. Wir haben auch viele Standorte geschlossen. Unterm Strich ist es so, dass jetzt wir 13 und die Zevener 5 Geschäftsstellen haben, zusammen sind das 18. Bei so einem großen Institut mit 2,5 Milliarden Bilanzsumme fast ist das eine angemessene Größe. Und vor diesem Hintergrund ist auch nicht absehbar oder geplant, Geschäftsstellen zu schließen. Das impliziert wiederum, dass auch die bekannten Gesichter vor Ort in den Geschäftsstellen bleiben werden, weil das macht ja wenig Sinn, beispielsweise jemanden aus unserer Geschäftsstelle Nordholz zu verpflichten, dass er ab sofort in der Geschäftsstelle in Sittensen tätig ist. Mal abgesehen davon, dass die Fahrerei ja Wahnsinn wäre, ist es völliger Blödsinn im Blick auf die Kundenbindung. Also, das ist ganz klar kommuniziert worden, auch gegenüber den Mitarbeitern. Wenn nicht ein Mitarbeiter scharf darauf, sich zu bewerben auf einen anderen Standort, werden wir an den Standorten und an den Geschäftsstellen in den Gesichtern nichts verändern.
Herr Cordes, was ändert sich denn für mich als Kunde bei der Volksbank Bremerhaven-Cuxland?
Wir sind die übernehmende Bank. Insofern bleiben Kontonummer, Bankleitzahl, IBAN und dergleichen für unsere Kunden unverändert. Aber auch für die Kolleginnen oder für die Kunden in Zeven auch kein Problem, weil letztendlich die Systeme, die da im Hintergrund laufen, auch bei Verwendung der alten Kontonummer, IBAN und dergleichen dafür sorgen, dass alles ordnungsgemäß abläuft und auch die Gelder ankommen. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich in dem Sinne negative Art für den Kunden nichts ändert, sondern dass letztendlich auch der Kunde von diesem Zusammengehen eindeutig profitiert.
Sogar die Kredite werden von der neuen Bank übernommen, ne?
Ja, aber der Kunde muss trotzdem zurückzahlen. Insofern alles gut.
Wer kam denn eigentlich auf den Namen Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck?
Beide Häuser haben in der Mitarbeiterschaft eine Umfrage gemacht. Da wurden verschiedene Vorschläge unterbreitet. Wir im Vorstand haben natürlich auch Ideen gehabt. Irgendwann wurden die Sachen übereinander gelegt. Dieser Bankname tauchte in der Tat auch auf als Vorschlag von den Mitarbeitern. Merkwürdigerweise war das aber auch die Idee des Vorstandes, so in diese Richtung zu gehen, weil es im Grunde genommen, wenn man sich das geografisch vorstellt, in der Tat so ein Dreieck darüber liegt, dann passt das zueinander. Und so war dann der Name Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck geboren.
Vielen Dank, Frank Korschut und Uwe Kordes, Vorstand der Volksbank Bremerhaven-Cuxland, die Mitte des Jahres mit der Zevener Volksbank zur Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck fusioniert. Es war der 18. April 2012, ein Mittwoch, als Anja Meester zum ersten Judo-Training des TV Lockstedt in die Turnhalle der Lockstedter Grundschule einlud. Damals wirkte noch alles eher recht spartanisch. Angefangen hat sie nämlich bei Null.
Wirklich bei Null. Als ich die ersten Stunden hatte, die ersten Monate, habe ich nicht einmal Judomatten gehabt. Ich habe gesagt, ich möchte erst einmal ausprobieren, wie das von den Kindern angenommen wird. Und nach kurzer Zeit hatte ich dann auch so einen Pool von 10 bis 15 Kindern, die regelmäßig gekommen sind wöchentlich. Und wir haben tatsächlich auf den Gymnastikmatten der Turnhalle in der ersten Zeit Judo gemacht, was sehr abenteuerlich ist, weil die Oberfläche da noch geriffelt war. Wenn man dann ohne Jacke über diese geriffelten Matten rutscht, dann holt man sich einen sogenannten Mattenbrand. Einfach wenn die Haut dann abgeschabt wird, das tut sehr weh.
Ah, das glaube ich gern. Dennoch, die Kids hat es nicht abgeschreckt.
Nichtsdestotrotz sind wir mittlerweile aktuell bei 47 Teilnehmern. Über drei Gruppen.
Und die beginnen schon recht früh.
Da geht die Altersspanne so von 4, 4,5 bis 7, 8. Die gehen da einfach rein und die sollen Spaß haben. Wir machen da spielerisches Training und es entwickelt sich die eine oder andere Technik dabei. Wenn dann mal jemand weint, nehme ich die auch in den Arm und tröste. Und nichtsdestotrotz entwickeln die sich wirklich auch sehr gut und sind auch motiviert dabei, dass sie schauen wollen, dann schnell mal den ersten Gürtel zu bekommen.
Der erste Gürtel ist welcher?
Das ist der weiß-gelbe. Der Weiße ist der, der die Kleidung zusammenhält. Eine andere Bedeutung hat er eigentlich nicht.
Natürlich haben die Lütten-Judoka ein großes Ziel im Sinn.
Der schwarze Gurt ist das Nonplusultra und da möchten sie alle gerne hinkommen. Sie unterschätzen allerdings, dass das vom Weißen bis zum Schwarzen eine Menge Arbeit ist. Und manch einer ist nicht bereit, diese Arbeit zu machen und verliert dann unterwegs auch mal die Lust. Denn Techniken müssen so lange wiederholt werden, bis sie gut sitzen, bis man nicht mehr drüber nachdenken muss. Und die Arbeit sind viele nicht bereit zu machen.
Da würde sich sehr schnell zeigen, für wen Judo die richtige Sportart sei und für wen eben nicht. Jeder Interessierte müsse sich darüber klar sein.
Judo ist mit Körperkontakt und Rangen und Raufen, das muss einem liegen und sonst ist man im Judo nicht wirklich gut aufgehoben. Weil doch manchmal eben bei den Techniken sehr an einem rumgezerrt wird.
Für Außenstehende vielleicht kaum zu glauben.
Die Mädels, die sind deutlich wilder und gehen da härter zur Sache, als es die Jungs tun.
Judo mit Anja Meester wird dienstags und mittwochs beim TV Lockstedt angeboten.
Die Gruppe ist eine gemischte Gruppe und man schaut immer, dass so Größe und Gewicht einigermaßen stimmen, damit die Techniken auch gut umsetzen können.
Das ist ja später bei den Erwachsenen schwieriger.
Das ist nicht schwieriger, weil auch da ist die Gruppe gemischt.
Aber die Männer sind ja häufig größer und wiegen vielleicht auch.
Das ist korrekt. Kilometer. Also im Prinzip, als ich angefangen habe mit dem Judo vor einigen Jahren, Jahrzehnten mittlerweile, da war ich fast nur in Männergruppen. Später im Studium war ich auch fast nur in Männergruppen. Es waren vereinzelt mal 1, 2 oder 3 Mädchen oder Frauen in den Gruppen, aber überwiegend immer Männer. Und auch da schaut man, dass es vom Gewicht einigermaßen klappt. Wir üben ja die Technik. Und wenn ich einen Partner habe, der entsprechend größer ist, dann komme ich ja besser unter den Schwerpunkt, dann fällt es mir leichter, den zu werfen.
Siehste, wieder was dazugelernt. Die genauen Trainingszeiten wie auch Kontaktmöglichkeiten sind auf der Homepage des TV Lockstedt zu finden unter www.tv-lockstedt.de/sportangebot und dann einfach auf Judo klicken. Judo ist eine tolle Sportart, ist Anja Meester überzeugt.
Weil Judo eine Ganzkörpersportart ist. Es wird Koordination trainiert, es wird Kraft, es wird Ausdauer, es wird eigentlich alles trainiert. Der ganze Körper wird gebraucht und nicht nur einzelne Körperregionen.
Abgesehen vom Körper ist Judo auch für die eigene Wertebildung ideal.
Im Grunde genommen sind das Werte, die wir alltäglich leben und leben sollten. Höflichkeit, ein respektvoller Umgang miteinander, Rücksicht nehmen auf andere. All das sind Werte. Es gibt auch noch mehr. Es gibt sogenannte Judo-Werte, die wir versuchen, den Kindern zu vermitteln, damit sie eben nicht nur während des Trainings, sondern auch darüber hinaus anständig miteinander umgehen, weil in der Gesellschaft wollen wir ja auch friedlich miteinander auskommen und genau das versuchen wir den Kindern mitzugeben.
Ganz wichtig, Judo verlernste nie, weiß die Trainerin.
Wer einmal Judo gemacht hat und dann gesagt hat, es ist jetzt nicht mehr meine Sportart, der kann durchaus nach 3 oder 4 Jahren plötzlich wieder in der Halle stehen. Ist mir nämlich auch schon passiert und es ist spannend zu sehen, wer dann zurückkommt. Mhm.
Es gibt VW-Fans, die wissen sofort, um welches Modell es sich hierbei handelt. T3-Bulli mit einem 2-Liter-Motor, Baujahr 1980, so ein richtig schöner Oldtimer. Ich wette ja, dass René Raden, 38-jähriger Familienvater aus Lockstedt, und René Badenhoop, 35 Jahre, 3 Kinder aus Bexhövede, dieses Motorengeräusch auch sofort zuordnen könnten. Ja, die beiden sind nämlich ausgewiesene VW-Experten. Mehr noch, seit Jahresbeginn sind sie die neuen Chefs des traditionsreichen VW-Autohauses Liebtrau und Sohn an der Bundesstraße, Haus Nummer 27, mitten in Bexhövede. Die beiden Männer, die kennen den Betrieb aus dem FF. Vor 7 Jahren kam René Badenhoop nach ganz unterschiedlichen Stationen zurück nach Bexhövede und überzeugte durch Einsatz und Taten die bisherigen Inhaber. René Raden wiederum ist so ein Urgestein im Hause Liebtrau. Seit 20 Jahren ist er dabei, lernte den Beruf des Kfz-Mechanikers, managte den Verkauf, war Prokurist. Im letzten Jahr dann die Entscheidung. Das Gespann Raden-Badenhoop übernimmt das Geschäft. René Raden erinnert sich noch gut an die erste Reaktion der anderen 20 Mitarbeiter. Ja, die wirkt zunächst doch eher erschrocken.
Wobei sich dann anschließend rauskristallisiert hat, dass viele da auch über die Entscheidung sehr glücklich sind und den Weg dann auch gemeinsam mit uns gehen wollen. Also bis jetzt haben wir wirklich nur positive Resonanz erhalten. Und ich glaube, der erste Schock war einfach, weil viele mit dieser Entscheidung überhaupt nicht gerechnet haben. Die haben gedacht, der aktuelle Geschäftsführer macht es ein paar Jahre noch weiter und dann wird irgendwann schon was kommen. Aber dass er so in der Konstellation stillschweigend, sag ich mal, an allen Mitarbeitern vorbeigegangen ist, da waren viele überrascht, aber doch jetzt positiv überzeugt davon.
Eines ist sicher, René Raden und René Badenhoop werden trotz langjähriger Betriebszugehörigkeit sich nicht im alten Fahrwasser bewegen. Neue Wege gilt es konsequent zu beschreiten. René Badenhoop.
Da wollen wir einiges verändern, verbessern, müssen wir schauen, wo die Reise hingeht. Also wir werden einmal im Monat Mitarbeitergespräche führen, um mal die Ziele zu stecken, wo wir hin müssen. Und ja, wir wollen gucken. Also wir müssen auch weiterhin die Mitarbeiter schulen, dass sie alleine auch für die E-Mobilität dann bereit sind. Wir haben die ersten Schulungen schon durchgeführt, können dann auch schon dementsprechend die ersten Elektroautos warten.
Also letztendlich ist es halt wirklich so, dass wir gerade im Bereich E-Mobilität einen großen Schritt machen. Also zum einen, was den Fahrzeugverkauf angeht. Wir liefern dieses Jahr immer mehr E-Fahrzeuge aus, die bereits von Kunden bestellt werden. Und das, was Herr Badenhoop schon sagt, auch gerade im Bereich Werkstatt werden die Mitarbeiter auf den aktuellen Stand geschult. Also das heißt, wir haben einen Mitarbeiter, der gerade als Hochvolt-Experte ausgebildet wird, was dann natürlich auch im ganzen Landkreis nicht so oft vertreten ist. Also das heißt, wir heben uns da auch schon ein bisschen von den anderen Werkstätten ab. Gerade im Bereich E-Mobilität, wir kriegen jetzt eine Wallbox bei uns noch zusätzlich mit angebaut. Also in dem Bereich wollen wir uns da eigentlich weiterentwickeln.
Und noch eine gute Nachricht hat René Raden für alle, die mit einem E-VW liebäugeln.
Die Lieferzeiten verkürzen sich wieder. Also die Kunden können sich eigentlich darauf freuen, dass sie nicht mehr 1,5 Jahre auf ihr neues Fahrzeug warten müssen.
Das wird also alles erheblich schneller gehen. Wie schnell? Das sollten Sie im direkten Gespräch klären. Am besten einfach mal einen Termin vereinbaren. Die Kontaktdaten stehen auf der Homepage www.autohaus-liebtrau.de. Testen Sie das Autohaus Liebtrau in Bexhövede, dass Sie anschließend mit so einem richtig guten und zufriedenen Gefühl wieder nach Hause fahren. Das ist den beiden Chefs enorm wichtig. René Badenhoop.
Das Bauchgefühl spielt ja immer eine ganz, ganz große Rolle. Wenn ich eine Rechnung von 7 oder 8 Euro bezahlen muss und ich sehe am Fahrzeug eigentlich nicht wirklich was. Es ist schön, dass alles in die Inspektionen wurde durchgeführt und so weiter. Aber man sieht ja irgendwo, wenn ich jetzt einen Fernseher kaufe, habe ich ja den Wert. Den sehe ich ja. Und dementsprechend versuchen wir natürlich einen super 1A-Service zu bieten, dass unsere Kunden wirklich auch mit einem sehr, sehr guten Bauchgefühl den Laden verlassen können. Und auch sagen, Mensch, hier komme ich wieder her.
Was uns ausmacht, ist, dass wir sehr flexibel sind. Also wir gehen da wirklich auf die Kundenwünsche ein und sind relativ frei von der Marke. Wenn wir natürlich jetzt bei uns einen Kunde haben, der möchte kein VW kaufen, der möchte einen Seat kaufen, dann haben wir viele Möglichkeiten. Wir haben viele gute Kontakte, wo wir von Neuwagen bis Tageszulassung, Gebrauchtwagen eine breite Palette anbieten können. Und wir sind da eigentlich so weit eingestellt, dass wir jeden Kundenwunsch erfüllen können.
Ja, das ist ein Wort. René Raden weiß auch sehr genau, dass er sich gerade nicht zu weit aus dem Fenster lehnte. Weil?
Also die Kundenzufriedenheit ist eigentlich bei uns sehr hoch. Wir haben viel Zuwachs gerade aus Bremerhaven und da kriegen wir wirklich immer positive Resonanz, dass bei uns die Wege halt einfach kurz, direkt und unkompliziert sind und davon leben wir im Moment.
René Raden und René Badenhoop sowie ihrem Team im Autohaus Liebtrau an der Bundesstraße 71, Hausnummer 27 in Bixhövede, einen richtig tollen Start und ein rundum gutes Geschäftsjahr 2023. Wie möchte René Badenhoop denn in einem Jahr auf 2023 zurückblicken?
Ja, dass ein erfolgreiches Jahr 2023 war. Ja, für mich ist wichtig, dass die Mitarbeiter dann auch glücklich sind, zufrieden nach Hause gehen. Wenn wir da mit einem guten Plus rausgehen, ist das schon okay.
Wenn es darum geht, Demokratie zu leben, so ist es der Gemeinde Lockstedt wichtig, dass Kinder und Jugendliche mit in Entscheidungsprozesse eingebunden werden, sie ihre ganz eigenen Wünsche, Ideen für die Zukunftsgestaltung der Gemeinde äußern können. Damit dieses Vorhaben nicht zu einem Lippenbekenntnis verkommt, sondern auch umgesetzt wird, kümmert sich darum in der Düne 4 Jugendpfleger Matthias Hillmann.
Es gibt seit 2008 ein Jugendforum in Lockstedt. Das wurde damals auf die Initiative des Rates in Lockstedt gegründet. Damals wurde uns gesagt, mach doch mal Jugendbeteiligung in Form eines Jugendparlaments. Das war so der Begriff, der in den Köpfen war. Wir haben damals nicht einfach ein Parlament aufgemacht, sondern erstmal die Jugendlichen gefragt, welche Form von Beteiligung ihnen dann am besten gefallen würde. Und dabei ist rausgekommen, dass eben kein Parlament mit festen Strukturen und einer relativ langen Bindung irgendwie gewünscht war, sondern eher ein jährliches Forum, das immer wieder neu organisiert wird mit immer wieder neuen Jugendlichen, wo eben auch vorgetragen werden kann, was Jugendliche gerne wollen und wo auch erwachsene EntscheiderInnen dabei sind, die das dann eben übernehmen können.
Inzwischen fand das Jugendforum bereits 13 Mal statt. Am Anfang war das schon herausfordernd, der Teilnehmer zu überzeugen, erinnert sich Matthias Hillmann.
Voraussetzung dafür, dass Jugendliche überhaupt mitmachen, ist, dass sie glauben, das bringt irgendwas. Das ist Teil meiner Arbeit, Jugendliche zu motivieren, sich zu beteiligen. Und man muss einfach zeigen, dass es was bringt. Und zum anderen kann man auch den Prozess der Beteiligung so gestalten, dass egal wie der Ausgang ist, dass der Prozess selber auch schon was bringt.
Über mehrere Monate sind die Kinder und Jugendlichen mit der Vorbereitung des Jugendforums beschäftigt.
Wir thematisieren zum Beispiel beim Jugendforum in den Vorbereitungen die Art, wie wir miteinander kommunizieren wollen. Und da besprechen wir mit den Jugendlichen, die daran beteiligt sind, erstens, auf welchem Weg wir miteinander kommunizieren wollen. Das läuft meistens auf WhatsApp hinaus. Aber wir besprechen auch, wie wir denn da miteinander reden. Und dazu gehört sowas wie eine Etikette und sowas. Und das ist, habe ich jedenfalls das Gefühl, relativ unproblematisch bei Jugendlichen. Also die wissen, worauf es ankommt und die wissen auch, wie man sich benimmt.
Dann sind die jungen Teilnehmer des Jugendforums gefordert. Welche Ideen, welche Wünsche, auch Sorgen sollen diskutiert werden?
Also es findet sich eine Gruppe von Jugendlichen, meistens so um die 40, die erstmal ohne Thema kommen, die einfach nur Lust haben, an diesem Prozess mitzumachen. Und mit denen zusammen suchen wir dann Themen. Und die ähneln sich immer. Also ich habe schon gesagt, es sind manchmal kommerzielle Sachen. Also die wollen dann halt einen Kaffee haben oder Rossmann oder sowas. Es sind sowas wie das, was jetzt im Pfandsportbereich da umgesetzt worden ist. Oder, und das ist auch ganz häufig, so Verkehrssachen. Mit dem Fahrrad irgendwo hinkommen, wie die Fahrradwege sind, wie die Beleuchtung der Verkehrswege sind und so. Und das zieht sich durch die ganzen Jahre durch und hat sich nicht viel verändert. Was sich ein bisschen verändert hat, sind die Jugendlichen. Also es hat sich so herausgestellt, dass wir immer jüngere Jugendliche ansprechen und die Älteren wegbleiben. Das war am Anfang umgekehrt.
Die Liste der Wünsche ist jedenfalls
immer lang.
Ganz häufig haben wir so kommerzielle Themen, also McDonald's und Rossmann ist immer wieder ein Wunsch gewesen. Das konnten wir in Lockstedt ja umsetzen oder zumindest daran beteiligen, dass das hier kommt.
Also McDonald's kann ich ja noch ansatzweise nachvollziehen, aber warum die Drogerie?
Das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Das liegt mir völlig fern.
Vielleicht, weil es dort den passenden Kajalstift gibt, ist aber nur eine Vermutung.
Aber wir haben auch andere Themen. Zum Teil auf Initiative des Jugendforums ist der Sportpark in Lockstedt, wo ganz viele Bestandteile schon Thema bei uns waren. Also zum Beispiel der Kunstrasenplatz ist mal vorgebracht worden von Fußballern damals. Der Skatepark ist ein Dauerthema, ist immer wieder dran gekommen. Auch die Eislaufbahn war das mal. Wir haben dann da eine Inline-Hockeybahn davon gemacht, ist Teil des Jugendforums gewesen. Also da sind ganz viele Sachen zusammengekommen, die wir jetzt im Sportpark umsetzen konnten.
Beweg was. Unter diesem Motto hatte die Jugendpflege Lockstedt im Herbst letzten Jahres die Teilnehmer des Jugendforums in den Bürgersaal des Rathauses eingeladen. Hier trafen die Kinder und Jugendlichen auch auf Lockstedts Bürgermeister Detlef Wellbrock, konnten also direkt beim Chef ihre Ideen vorbringen.
Wir stoßen da auf offene Ohren, wenn wir Sachen vorbringen, im Jugendforum selber vor allen Dingen, wo Politikerinnen immer dabei sind und auch die Verwaltung immer dabei ist und sich alles anhört, was die Jugendlichen wollen und auch ernst nehmen. Also das erkennen die Jugendlichen auch selber schon.
Nun gibt es seither die Gruppe Open Future. Hierüber können Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde sich mit in die Ideenfindung einbringen, und zwar das ganze Jahr über. Und somit aktiv das Jugendforum unterstützen.
Es ist eine lokale Veranstaltung, aber natürlich lernt man dabei ja auch erstens, was Demokratie ist. Wir haben auch bisher immer Elemente der politischen Bildung mit dabei gehabt, wo wir erklärt haben, wie ein Parlament funktioniert, wie eine Vorlage für den Rat erstellt wird und da bearbeitet wird. Wir waren auch im Landesparlament in Hannover, haben uns das angeguckt und mit Parlamentarierinnen direkt geredet. Es gibt so ein Element der politischen Bildung. Es gibt aber auch sowas wie die Einsicht bei den Jugendlichen, die teilnehmen, dass es Stellen gibt, wo man was verändern kann und dass es nicht immer woanders passiert. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, dass man das lernt. Deswegen finde ich es auch gar nicht so schlimm, dass die teilnehmenden Jugendlichen in letzter Zeit immer jünger geworden sind. Zuletzt sind die 5., 6., 7. Klasse gewesen. Mein Eindruck war, dass die interessiert daran waren, wie sowas funktioniert und wie sie da sich einbringen können. Es wird immer so das Beispiel gebracht, dass es jetzt einer unserer Jugendlichen, die mal daran teilgenommen haben, in den Rat gewählt worden als jüngstes Mitglied. Ich weiß nicht, ob das auf uns zurückzuführen ist, aber man kann schon so eine Kontinuität sehen da in der ganzen Sache.
In der Tat, mit dem 13-jährigen Elias Kruse wurde ein neues Mitglied für den Jugend-, Senioren-, Integrations- und Sozialausschuss gewählt. Zukünftig soll es zusätzlich ein Jugendgremium geben, das über das Jugendforum hinaus mit der Politik in Verbindung bleibt. Diese Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist für Jugendpfleger Matthias Hillmann aus der Düne 4 absolut erfüllend, wie er sagt. Denn
ich glaube, die erinnern sich daran, dass in der Düne im Jugendhaus bei uns viel passiert ist. Die erinnern sich daran, wie der Kontakt zum Beispiel mit dem Bürgermeister war und also dass es da verschiedene Anknüpfungspunkte gab, mit denen sie gar nicht gerechnet haben. Dass sie mit dem Bürgermeister, mit der Verwaltung reden konnten, dass wir sie in Bereiche gebracht haben, von denen sie vorher gar nicht wussten, dass es sie gibt. Das ist schon ein Eindruck gewesen, den wir da hinterlassen haben.
Wir sind am Ende unserer Podcast-Lokalradio-Show angelangt. Bleiben noch die Schlussworte von Lockstedts Bürgermeister Detlef Wellbrock. Detlef, worauf freust du dich in diesem Jahr am meisten?
Dass es hoffentlich ein für uns alle schönes Jahr wird, dass es hoffentlich ein gesundes Jahr wird, dass ich im Mai meine jüngere Tochter dann auch wieder persönlich in die Arme nehmen kann, wenn wir nach Amerika rübergehen und sie dann dort besuchen können und mit ihr gemeinsam nach ihrem Schuljahr zurückkommen können. Das ist schon ein Highlight, auf das ich mich jetzt schon freue. Und das verbunden mit auch einer Reise der deutschen Fußballnationalmannschaft, der Bürgermeister nach Washington und New York. Das ist sicherlich eines der großen Highlights. Aber natürlich haben wir Go Sports in diesem Jahr in Lockstedt, was wir groß feiern wollen. Wir haben den Dedesdorfer Markt wieder vor Augen. Wir haben ein Jubiläum im August, was wir feiern wollen mit unserer Partnergemeinde aus Ullerwil. Also es sind schon einige tolle Termine, die uns hoffentlich in diesem Jahr erwarten.
Deine Wünsche für 2023 an die Lockstedter?
Bleibt gesund, bleibt uns und der Gemeinde gewogen, denkt an uns, denn wenn wir alle an uns denken, dann werden wir auch gemeinsam viele schaffen.
Ich drücke die Daumen, dass 2023 genau so wird. Vielen Dank, Detlef Wellbrock. Im Februar hören wir uns wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors.
Der Podcast bei uns in Lockstedt wurde präsentiert von der Volksbank Bremerhaven-Kuxland, dem Autohaus Liebtrau und Sohn sowie der Gemeinde Lockstedt.